Ja, hallo, herzlich willkommen zu unserem Vortrag Zero Copy statt Kabelsalat. Wie erwartet, eine relativ kleine Runde, weil recht spezielles Thema für diese Konferenz. Aber schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Patrick Steinert und ich bin zusammen hier mit
Alexander Erben, hallo.
Hallo. Ja, und dann legen wir doch mal direkt los. Wir sind von der Quest, die Quest digital, um genau zu sein. Kennt ihr vielleicht halt auch schon von ein paar Vorträgen aus den vergangenen Jahren? Da waren wir halt eher mit softwarelastigen Themen hier. Und das ist auch genau die Bewegung, die jetzt, wie der Subtitel schon sagt, Broadcasting, Go Software Defined, die Broadcasting-Welt macht. Und für uns als Unternehmen, als Quest insgesamt, sind wir halt eben in diesem Broadcasting-Umfeld unterwegs. Beziehungsweise, wenn man bei LinkedIn guckt, eine schöne deutsche Beschreibung dieser Branche ist die Produktion und Verbreitung von Rundfunkmedien. Deswegen sprechen wir lieber vom Broadcasting. Genau, was heißt das überhaupt an der Stelle? Mal vielleicht einfach eine kleine Einführung, über was wir hier reden oder was da eigentlich der Anwendungszweck von dem ist, wo wir gleich im Detail drauf eingehen. Und zwar die Dynamic Media Facility und der Media Exchange Layer. Wie wird eigentlich Fernsehen gemacht? Wir haben hier halt einfach traditionell Fernsehstudios, wo entsprechende Moderatoren abgelichtet werden mit Kameras, natürlich mit Mikrofonen, allem, was sonst noch dazu gehört, so Teleprompter-Sachen. Und wir sehen hier im Hintergrund halt auch eine sogenannte Regie, wo dann halt eben zum Beispiel ein Bildmischer steht, wo man dann halt eben zwischen den einzelnen Kameras hin und her schaltet. Das ist natürlich so in einem Studio-Setup halt so die Standardversion. Es gibt natürlich noch so spannendere Sachen, gerade bei so Sport- und Live-Event-Veranstaltungen. Da hat man halt auch besondere Kamerapositionen, wie hier vorne, hoppala, am Gimbal hier vorne dann die Kamera, die halt hier bei dem America's Cup, eine Segelregatta, halt eben die Boote mit bis zu 100 km/h halt irgendwo verfolgt. Oder auch sehr spannend bei der Tour de France, wo halt der Kameramann halt eben hinten auf dem Motorrad stehend, sitzend, die Radfahrenden ablichtet und das teilweise ja halt auch über große Strecken von 200 Kilometern mit einem Fahrerfeld, was dann auch teilweise ja halt irgendwo mehrere Kilometer auseinandergezogen ist. Ist alles nicht so einfach, das technisch dann auch zu realisieren, dass man immer ein sauberes Übertragungssignal hat. Aber das ist eigentlich gar nicht so das, wo wir uns dann heute drum kümmern werden, sondern bei uns geht es dann eher um den Teil, den Regieraum. Das hier ist, glaube ich, um genau zu sein, auch ein Video-Assisted Referee-Platz, kennt man vielleicht vom Fußball. Ne, der Videobeweis wird hier angeschaut und da gibt es halt so klassische Anwendungen, die man dafür braucht. Das sind dann halt eben hier oben so Multiviewer, wo ich halt einfach halt mehrere Kamerabilder halt auf einem Bildschirm habe und dann eben so Steuerungsmöglichkeiten wie hier unten, so eine Replay-Konsole, wo ich dann sagen kann, ah, ich will jetzt halt eben diese Szene halt in der Auflösung halt nochmal wiederholt abspielen und Kamera eben Bilder und so weiter mischen. Das sind eigentlich die Anwendungen, auf die wir uns heute in den späteren Technologien dann halt eigentlich beziehen. Was wird dafür eingesetzt? Klassisch in der Broadcasting-Welt reden wir hier von vielen Boxen, sehr spezielle Hardware, die halt eben in Racks auch eingeschraubt wird. Hier oben haben wir dann halt zum Beispiel einen Video-Switch. Standard davon ist halt eigentlich SDI als Übertragungstechnik. Das heißt, das ist zwar schon digitale Sachen, aber halt alles noch über so BNC oder SDI-Kabel, BNC-Stecker, SDI-Kabel, was der Übertragungsstandard ist. Kennt man halt, ich meine, hier oben, da sieht man es an der Kamera, da ist, glaube ich, das orangene Kabel. Sonst sind sie auch oft grün, aber das sind halt eben das, wo die Videosignale auch hier vom Work halt eben sozusagen hinten in die Regie reingehen und dann dort halt eben abgemischt werden, dass sie fürs Online oder fürs Livestreaming halt verwendet werden. Da gibt es dann halt eben solche dicken Konsolen. Ich glaube, die Kollegen haben nicht so ein fettes Board, so viele Kameras haben sie auch nicht, aber das sind dann quasi halt die ganzen Studiomöglichkeiten, wo ich dann halt zwischen den Kameras hin und her schalten kann und auch Audio abmischen kann, verschiedenste Sachen. Und dazu gibt es dann halt eben oft zwar halt auch schon vielleicht PC-Technologie, aber das, wie man hier sieht, alles jetzt nicht so eine Standard-Server-Technologie. Steckt zwar halt auch irgendwie ein Server drin, der halt MATS, also voraufgenommenes Bildmaterial, dann halt im Live-Feed abspielen kann, aber das ist halt alles doch immer noch sehr proprietär und sehr speziell. Und das ändert sich halt über oder seit den letzten Jahren, weil das relativ teure Hardware ist Und wie man das halt auch schon bei Compute- oder Netzwerktechnologie gesehen hat, gibt es einfach einen Trend dazu, halt Standard-IT zu verwenden, weil es halt eben günstiger ist, halt einen Standard-Server zu kaufen, als das hier auf diesen speziellen Sachen zu machen. Dafür fehlen aber so ein paar Themen. Zum einen der Übertragungsstandard. Ich hatte ja gerade schon gesagt, SDI ist sozusagen das Mittel der Wahl in den letzten Jahren gewesen. Da gibt es einen neuen Standard, das SMPTE ST2110, bisschen sperrig, wir reden da meistens von 2110. Das ist ein Ethernet-basierter Audio-Video-Standard, wo man dann halt eben mit normaler, Anführungsstrichen normaler, Netzwerktechnologie halt eben diese Videosignale übertragen kann. Das sieht man hier halt in den Racks halt auch, das sind dann Fiber-Channel-Kabel, wo dann die Kameras einfach angeschlossen werden. Dann kann man sich das jetzt so ein mobiles Rack, so bei den FIFA World Cups ist ungefähr so, dass glaube ich 24 Kameras standardmäßig in einem Stadion verbaut sind, nur für die Spielübertragung, ohne die ganzen Kommentatoren, die noch am Spielfeldrand stehen. Und das ist halt dann das, woraus der World Feed dann produziert wird. Das ist, glaube ich, das Foto hier aus dem Bereich, wo dann halt diese ganzen Datensignale halt hier reinkommen und dann übertragen werden. Vielleicht ein bisschen, was produzieren wir halt im Broadcasting? Live hatte ich jetzt gerade schon mehrfach gesagt, das sind halt Nachrichten, Sportevents, die übertragen werden, aber auch solche Shows wie zum Beispiel der Deutsche Fernsehpreis, der dann halt live im Fernsehen übertragen wird. Das sind natürlich halt alles Sachen, die in Echtzeit entstehen. Da gibt es keine Wiederholung, ja, vielleicht vorher eine Probe, aber dann ist halt alles, was da halt abgelichtet wird, das, wie es halt eben ist. Ja, das ist natürlich ein anstrengendes Event, sowohl für die Leute, die vor der Kamera stehen, als auch für die, die dahinter stehen. Es gibt aber halt auch viele Sachen, wo wir von Live-to-Tape reden, wo halt auch Sendungen aufgezeichnet werden. The Masked Singer ist zum Beispiel sowas halt, ne, was dann halt zwar im Studio auch unter Live-Bedingungen produziert wird, was dann aber auch nicht wiederholt wird. Vielleicht, wenn jetzt irgendwie eine Lampe von der Decke fällt oder sowas halt, dann vielleicht der Ausnahmefall. Ansonsten haben wir halt diese postproduzierten Sachen. Die sind weniger interessant, das ist eigentlich halt typischerweise vom Fernsehen, da haben wir halt eben File-Workflows, wo dann halt Kameras aufzeichnen auf Disk und dann halt eben später zusammengeschnitten wird. Aber gerade halt eben dieses Live und Live-to-Tape ist etwas, was halt im Broadcasting-Bereich oft gemacht wird und da ist halt natürlich halt auch der Übertragungsstandard, die Bild- und Tonqualität sehr wichtig, muss auch sehr hoch sein und auch die Abläufe halt sehr gut funktionieren. Und das ist ein bisschen mal etwas erweitert, was der Use Case ist. Applikationen hatte ich gerade schon gesagt, halt die Mats zum Abspielen, Video Assisted Referee wird darüber auch abgebildet. Es sind dann natürlich auch Grafikeinblendungen gemacht, halt so die Bauchbinde von demjenigen, der gerade spricht oder so. Oder beim Live-Sport halt auch die Spielstände und da die Aufstellung oder sowas, die dann halt als Grafik überblendet werden. Und es gibt dann auch halt das Intercom-System, womit halt eben dann die Regisseure halt mit den Kameramännern auch sprechen können, wenn sie dann halt eben bestimmte Blickwinkel eingefangen haben. Das ist sozusagen der Use Case. Und jetzt könnt ihr mal überlegen, ich hatte gerade schon gesagt, das sind halt sehr hohe Datenstandards. Also wir reden halt heutzutage üblicherweise über 1080p bis halt UHD-Standards, aber auch in halt quasi Rohformat aus der Kamera und nicht das Komprimierte, was man halt zum Beispiel bei so Consumer- oder Prosumer-Kameras hat. Und ihr könnt ja mal raten, wir lösen das später auf, was dann halt als an Daten in Rohform für diesen Vortrag zusammenkommen. Wir haben ja einmal die Kamera, zweimal Audio habe ich leider nicht ganz präzise ausgeführt, dann das Projektorsignal, was halt eben aufgezeichnet wird und das aktuell, glaube ich, in HD-Qualität. Könnt ihr ja mal ungefähr schätzen, mal im Kopf durchrechnen, was das an Datentraffic für diesen gesamten Vortrag von 45 Minuten bedeutet. Ich gebe euch einen Moment. Behaltet die Zahl im Kopf. Was wir gesagt haben, ist jetzt der Punkt, dass wir die ganzen hardwarelastigen Sachen in Richtung Software-Applikationen überführen. Und da gibt es dann halt eben die verschiedensten Herausforderungen. Also einmal ist das halt eben recht teuer, das möchte man halt eben vergünstiger machen. Dann hat man halt auch oft Vendor-Login-Systeme. Ja, die Vendoren haben halt eben für ihre Hardware-Boxen dann spezielle Systeme. Das funktioniert nur mit unseren anderen Produkten halt. Ne? So ähnlich wie Android oder Apple im Ökosystem funktioniert das alles ganz gut. Aber wenn man da raus will, dann ist es halt schwierig. Es gibt halt auch dann feste Topologien, ja, diese Kabel, die sind halt nicht routingfähig. Wenn ich das halt anders verbunden haben will, muss ich physisch dahin gehen, das umschalten oder halt an so einem Switch halt irgendwie umkonfigurieren. und es ist halt keine Cloud-Technologie möglich. Ne? Das ist halt der Punkt, man muss das alles dahinstellen. Wenn ich jetzt so ein Event produziere, muss ich die gesamte Hardware für dieses Event haben. Und wenn das Event, also ein Fußballspiel halt stattfindet, meistens halt irgendwie am Wochenende ist Spieltag, den Rest der Woche steht das halt irgendwie rum, ungenutzt. Das ist irgendwie ineffizient. Und es ist halt auch schwer zu skalieren, wenn ich halt mehr haben möchte. Und das ist halt der Punkt, wo es dann halt in Software viel interessanter wird. Und da hat die EBU, die European Broadcasting Union, einen neuen oder eine Idee entwickelt. Also die Broadcaster, die Public Broadcaster, wie ARD, ZDF und die europäischen Nachbarn halt alle sich zusammengesetzt und haben halt überlegt, wie kann man das halt eben machen, wie wollen wir das eigentlich haben, dass so eine softwarebasierte Architektur halt funktioniert. Und das ist dann das Ergebnis davon, die Dynamic Media Facility oder DMF. Wir haben halt eben hier oben die Anwendung sozusagen, wir haben halt unterschiedliche Studio-Konfigurationen, die wir dann haben möchten, im Sinne von dynamisch, halt eben so, wie ich das für das jeweilige Event brauche und nicht immer der Maximal-Case. Ich habe dann meine Control Rooms, meine Regie, in denen ich dann halt eben für mein Event, wenn ich jetzt halt eben 4 Kameras brauche oder 8 oder 20, dann kann ich das halt eben idealerweise so konfigurieren, wie ich das haben will und muss nicht sagen, ach, 20 können wir nur in Studio 4. Studio 4 ist aber belegt oder in der Umbauphase oder sowas halt. Ne? Das ist dann die Dynamik, die da reinkommt als Wunsch. Und als unterliegende Technologie haben wir halt eben Standard-IT-Technologien. Ja, wir haben hier On-Prem-Data-Center oder von mir aus auch halt Cloud in dem Bereich, Public Cloud als Erweiterung, wo dann halt eben, wie man hier an den Logos schon sehen kann, halt eben Container-Technologien verwendet werden sollen, Docker-Container, die halt eben auf Standard-Compute-Servern laufen und dann halt auch von dem Networking, wie jetzt zum Beispiel das 2110 Ethernet-basierte Video-Routing halt auch laufen kann. Und ja, die Folie nochmal in Quest-Design. Aber die spannende Technologie, die da halt eben drunter liegt, um das zu ermöglichen, dass ich halt wirklich zwischen mehreren IT-Servern unkomprimiert, simultan, also latenzfrei Videosignale auch austauschen kann, dass halt dynamisch Container-Technologien halt in einer Skalierung halt darauf arbeiten können. Das ist der sogenannte Media Exchange Layer. Als eine Technologie, um ja sozusagen auf dem Arbeitsspeicher der Maschine zu arbeiten und dort halt quasi die Videoverarbeitung dann umzusetzen. Und da gehst du dann drauf ein.
Ja, danke Patrick. Also einmal ist es wichtig, sich nochmal in Erinnerung zu rufen, dass wir jetzt in dem Bereich der unkomprimierten Signale sind. Das heißt nicht im Mbit-Bereich, sondern im Gigabit-Bereich. Das ist für Leute, die sich technisch damit anfangen auseinanderzusetzen, häufig erstmal eine Sache, auf die man sich erstmal einlassen muss, weil man so aus dem privaten Bereich damit normalerweise nicht konfrontiert ist. Und jetzt sind wir im Bereich, bei dem, was wir hier an Daten imitieren, bei ungefähr 3 Gigabit pro Sekunde. Ne? Also bei SDI ist es so, dass auch noch nicht Bilddaten dazukommen, die transferiert werden. Und wir haben jetzt hier 2 statt 1 Audio-Stream, also ganz genau ist es vielleicht nicht. Aber damit ihr mal so eine Hausnummer habt. Und bei 4K sind wir schon im zweistelligen Gigabit-Bereich. Natürlich jetzt nichts, was man so über die Distribution rausschicken würde an das Publikum, aber in der Medienproduktion spielt eben was anderes eine Rolle, wie der Patrick eben auch schon gesagt hat, niedrige Latenz, hohe Qualität. Und das stellt uns so ein bisschen vor technische Herausforderungen. Bei der Menge an Daten, die transferiert werden, ist es so, dass wenn wir uns jetzt auf technischer Ebene vorstellen, dass selbst auf einem Host, aber auch zwischen Hosts, Pakete über Netzwerk verschickt werden, sie kopiert werden müssen in den Buffer und auch wieder raus. Und das, wir haben jetzt angenommen, wir haben jetzt 50 Frames pro Sekunde, muss das 50 Mal pro Sekunde passieren für jeden einzelnen Datenfluss. Zu dem Begriff Flow komme ich auch gleich nochmal, das ist so ein Fachbegriff da draus. Und das sind alleine für einen einzelnen Datenfluss, für ein Videosignal dann 5,5 MB pro Frame. Das heißt, die CPU ist einen erheblichen Teil der Zeit nur damit beschäftigt, Kopieroperationen durchzuführen in Socket Buffer und raus, ohne irgendeinen Mehrwert zu stiften. Also nichts mit den Daten selbst zu machen. Die werden einfach nur kopiert, wenn wir uns jetzt hier dieses klassische TCP-basierte Network-Beispiel anschauen. Der Media Exchange Layer, Abkürzung MXL, baut auf Technologien auf, die es auch schon vorher gab, die das vermeiden. Kern dabei ist die sogenannte MXL-Domain. Das ist ein Verzeichnis auf einem TempFS, was also quasi in einem Memory-Dateisystem lebt, ne? Also nicht auf einem, auf einer Festplatte, ne? Sondern dem Arbeitsspeicher, kann aber über normale Unix-Dateien darauf zugegriffen werden. Und alle Media Functions, also alle Programme, die etwas mit den Mediadaten machen sollen, ne, irgendwelche Farbkorrekturen oder Bildqualitätsverbesserungen oder irgendwas einblenden, die greifen auf diese Dateien in ihrem jeweils eigenen Adressraum dann zu. Das heißt, wir arbeiten hier nur in Memory. Wir gehen nicht über irgendwelche Sockets und es müssen keine Daten kopiert werden. Der Writer, das könnte jetzt zum Beispiel die Komponente sein, die die Kameradaten in unsere Medienproduktion reinbringt, muss jeden Frame nur genau einmal schreiben und die Reader, das kann dann sowas sein wie ein Videomixer oder auch Audiomixer, wenn wir Audiodaten haben. Ein Monitoring-System, das könnt ihr euch gleich gerne bei unserem Booth angucken. Da haben wir so ein Bildschirm, wo man sehen kann, wie das ungefähr in der Medienproduktion aussieht, wenn solche mehreren Videostreams überwacht werden. Das nennt man dann Multiviewer. Oder einfach nur ein Recorder, der das Ganze aufnehmen soll und dann hinterher irgendwo hochladen kann. Wie gesagt, der Transport zwischen den unterschiedlichen Containern oder in Kubernetes-Sprache dann Pods läuft über einen Memory Volume. Mehr müssen wir dann auch nicht an Setup machen. Es steckt natürlich viel Arbeit dahinter, dass das alles funktioniert, aber rein konzeptuell ist das relativ elegant gelöst. Kommen wir jetzt zu den Begrifflichkeiten noch, weil das 2-3 Mal gleich noch kommen wird. In der Sprechweise des DMF, also der Dynamic Media Facility, ist ein Flow ein einzelner Medienstrom. Das sind meistens Video- oder Audiodaten, können natürlich auch noch andere Daten sein, wie Untertitel etc. Und innerhalb eines Flows ist der Grain die kleinste Einheit, die man darin feststellen kann, sowas wie das Atom. Bei Videos ist das relativ einfach vorstellbar, das sind da Frames. Bei Audio ist es ein bisschen schwieriger, weil es ein kontinuierliches Signal ist, aber das wird auch auf Grains abgebildet. Diese Begrifflichkeiten sind standardisiert. Es gibt da in der Broadcast-Welt eine Einigkeit darüber, wie man das benennt, damit man sich da nicht gegenseitig verwirrt. Und nochmal, um das klar zu machen, wir sprechen hier durchaus pro Grain, der ja alle 20 Millisekunden bei 50 FPS geschickt wird, schon bei mehr als 5 Megabyte. Das sind durchaus Datenmengen, die nicht zu vernachlässigen sind. Geschrieben wird das Ganze in einen Ring-Buffer. Hat man sich so vorzustellen, dass der Writer immer quasi einen Punkt hat, wo er dann als nächstes reinschreiben wird. Das ist quasi eins nach dem Head und da, wo er gerade reingeschrieben hat. Da schreibt der Writer rein, zum Beispiel das System, was unsere Kamera-Frames überträgt. Und in der Regel wird es so sein, dass Reader versuchen, diese Daten dann live zu lesen, sofern sie das gerade von ihrer Leistung her können. Aber sie können auch rein theoretisch bewusst mit einem Verzug die Daten lesen oder eben auch noch im gewissen Umfang aufholen, wenn sie nicht hinterherkommen. Natürlich ist irgendwann der Ringbuffer in Anführungsstrichen voll, das heißt, es wird wieder von vorne geschrieben. Dann hat natürlich der Reader in dem Moment Pech gehabt und müsste auf irgendwas anderes zurückfallen, wo die Daten recorded wurden. Aber im Wesentlichen ist so das Modell, dass quasi immer wieder der Memory Ring vollgeschrieben wird. Wenn man sich jetzt vorstellt, okay, wir arbeiten mit geteiltem Memory, wo verschiedene Containerprozesse gemeinsam darauf zugreifen, stellt sich so ein bisschen die Frage, ist das denn sicher? Das sollte selbst auch bei der Medienproduktion natürlich sichergestellt sein, dass unterschiedliche Container nicht wild gegenseitig irgendwie auf ihren Speicher zugreifen können. Die als erste Maßnahme ist, dass die Reader sich die Volumes natürlich nur read-only mappen müssen. Die brauchen natürlich keinen Schreibzugriff auf den eigentlichen Ringbuffer, denn sie sollen ja keine Daten im ersten Moment kontribuieren, sondern das sollten sie vielleicht später in einen anderen Flow tun. Weiterhin ist es so, dass es reicht, jetzt im Fall von Containerinfrastrukturen mit einem geteilten Container-Volume zu arbeiten. Man braucht ansonsten keinerlei Informationen, die zwischen Containerprozessen zu teilen sind. Sie müssen nicht in einem geteilten Namespace oder sowas laufen. Gearbeitet wird mit ganz klassischen Unix-Permissions. Wir arbeiten ja im Fall von MXL-Domains ganz normal mit Unix-Files, die man entsprechend auch mit Permissions ausstatten kann. Und im Fall eines Crashes werden die File-Logs, die eben eventuell noch offen sind, von verschiedenen Readern und Writern auch aufgehoben. Zumindest in dem Fall, dass alles korrekt implementiert ist. Aber ja, das ist natürlich nicht so ganz einfach im Hintergrund, aber ja, das ist die Art und Weise, wie zwischen den Containern sichergestellt wird, dass alles funktioniert. Ein ganz, ganz wichtiges Thema im Broadcasting ist Zeit. Das ist auch bei 2110 ein sehr großes Thema, bei dem Standard, den eben der Patrick angerissen hat. Da gibt es eigene Mechanismen, wie die unterschiedlichen Komponenten die aktuelle Zeit übertragen wird. Ich glaube, es ist relativ klar, warum das wichtig ist, weil wenn ihr Audio und Video habt, dann muss es natürlich exakt übereinstimmen. Das ist für den Zuschauer sehr verwirrend, wenn ihr mich jetzt irgendwie auf einem YouTube-Video sehen würdet und meine Lippen wären auch nur ein paar Millisekunden irgendwie vor dem Audiosignal. Das ist total verwirrend. Das kennt ihr wahrscheinlich. Das ist so, wenn man Twitch-Stream oder sowas schaut, super verwirrend. Deswegen ist Zeit sehr, sehr wichtig. Im Fall von MXL ist es so, dass die Grains nicht eine fortlaufende Nummer haben, so wie dass man das vielleicht von Datenbanken kennt, die einen autoinkrementierenden Index haben, der einfach immer hochgezählt wird, sondern sie basieren letztendlich auf der Uhrzeit, nämlich auf der internationalen Atomzeit. Das ist nicht ganz UTC, ne? Hatten, glaube ich, einen 37-Sekunden Verzug. Und aus der werden die Indexe der Grains berechnet, zusammen mit der Rate, in der sie eben emittiert werden pro Sekunde. Das erzeugt dann relativ lange Indizes, wie man hier sehen kann, weil auf Nanosekundenbasis gerechnet wird, hat aber den Vorteil, dass jeder Reader sich im Prinzip selbst immer ausrechnen kann, worauf er als nächstes zugreifen müsste, solange sowohl der Writer, jetzt in dem Fall das Kamerasystem, als auch der Reader sich über die Zeit einig sind. Weswegen ein Referenzzeitsystem innerhalb vom Studio eben entscheidend ist, dass alle Teilnehmer an dem DMF auch tatsächlich die gleiche Zeit haben. Das ist in der Realität vielleicht eine der wichtigsten infrastrukturellen Leistungen, die man vielleicht im ersten Moment so gar nicht sieht, dass das gewährleistet sein muss. Denn wenn die falsche Uhrzeit verwendet wird, wird auf die falschen Frames zugegriffen und man sieht genau solche lästigen Effekte wie mit den Lippen. Bei 2110 hängt alles auf einem gemeinsamen Takt. Es ist jetzt auch nicht unbedingt vorgesehen, dass man nochmal anhält und nochmal irgendwie ältere Frames oder sowas sich anschaut. Es wird schon versucht, immer alle Komponenten synchron zu halten. Im Fall von MXL habe ich ja eben schon gezeigt, bei dem Ringbuffer kann der Reader eigentlich selbst entscheiden, was er liest. Das kann auch ein bisschen in der Vergangenheit liegen. Es kann also auch zeitversetzt gelesen werden, natürlich nicht mit einem zu großen Delay. Das heißt, man braucht nicht unbedingt einen gemeinsamen Takt, aber man braucht trotzdem natürlich einen geteilten Zeitsync, dass überall die Zeit richtig ist. Vielleicht noch kurz zu MXL, um so ein bisschen nochmal zum Allgemeinen zu kommen, jetzt aus dem sehr technischen. Das Projekt MXL ist Open Source. Verschiedene Firmen in dem Bereich Broadcasting und auch mein Arbeitgeber, die Quest-Gruppe, sind dort involviert, um gemeinsam daran zu arbeiten, dass dieser Media Exchange Layer eben Realität werden kann und in Produktion eingesetzt wird. Haben auch schon Leute hier, die auch anwesend sind, kontribuiert zu dem Projekt. Genau. Tatsächlich ging das alles ja, genau. Ging tatsächlich relativ schnell. Ist zum Beispiel für ein Projekt, wo man nicht so lange überlegt hat, sondern erstmal geguckt hat, dass man etwas hat, was überhaupt funktioniert, was demofähig war bei der IBC, bei der International Broadcasting Conference. Es wurde dann nachspezifiziert, wobei man sich natürlich schon vorher auch sicher war, was man bauen wollte. Man ist mittlerweile bei einem stabilen Release 1.0 und mittlerweile sogar 1.1, was etwas dazu bringt, was wirklich entscheidend ist, nämlich die Fähigkeit, diese Daten zwischen verschiedenen Hosts auszutauschen. Bisher, wenn ihr euch erinnert, dass der Gedanke war, alles passiert über Speicher. Und normalerweise kennt man das, man hat seinen Hauptspeicher halt an seinem Rechner irgendwie dran und wie soll das jetzt über Hosts hinweg funktionieren? Und da sprechen wir über RCE, über RDMA over Converged Ethernet. Das ist eine lange Abkürzung, aber ich werde sie gleich so ein bisschen auseinanderdröseln. Und zwar, wie schaffen wir das, dass das Ganze über Hostgrenzen geht? Nochmal kurz zur Erinnerung, was ist das Problem, was wir beseitigen müssen oder was wir angehen müssen? Wir wollen verhindern, dass, wie es normalerweise bei TCP-Netzwerkkonfigurationen ist, der Kernel sehr stark dabei involviert ist, im Prinzip die ganze Zeit Pakete zu packen, zu entpacken, zu transferieren, zu kopieren. Da kommen nämlich jede Menge Kopien, Syscalls etc. pp. Zustande. Das ist im Fall von einem 4K-Flow, können da gerne gigabyteweise pro Sekunde Daten bewegt werden, wenn man alle Kopien zusammenzieht. Und da wird die CPU sehr schnell zum Constraint. Der Gedanke, der ist jetzt nicht ganz neu, aber der wird von MXL aufgegriffen, ist jetzt, dass man einen sogenannten Remote Direct Memory Access macht. Das ist zwar eine lange Abkürzung, aber steht wirklich genau das drin, was es ist. Wir machen einen entfernten, direkten Zugriff auf den Hauptarbeitsspeicher eines entfernten Servers. Klingt ein bisschen abgefahren, vielleicht auch im ersten Moment unsicher, aber es ist schon so, dass jede Netzwerkkarte, die dazu fähig ist, jede sogenannte NIC, also Network Interface Card, eine Speicherregion registriert, die dafür vorgesehen ist, dass da reingeschrieben wird und die Gegenseite kann dann direkt in den Hauptspeicher reinschreiben, ohne über den Kernel gehen zu müssen. Das ist so die Grundlage dafür, dass selbst der Transfer von 4K-Daten überhaupt wirklich effizient stattfinden kann, ohne dass die CPUs zu stark belastet werden. RCE setzt darauf oder macht es letztendlich möglich. Die Frage ist so ein bisschen, auf welcher Technologie basieren wir das denn? Denn wenn man jetzt so ein bisschen Ahnung von Netzwerktechnik hat, dann wäre jetzt wieder der Gedanke, na gut, Ethernet das passt da nicht so richtig zu, weil normales Ethernet ist lossy, das heißt, es ist eigentlich nicht darauf ausgelegt, dass es zu garantieren, dass 100% aller Daten transferiert werden. Es gibt deswegen Alternativtechnologien wie InfiniBand, die speziell dafür ausgelegt sind, aber die hat man halt nicht so häufig rumliegen, sag ich mal so. Die sind nicht so ganz verbreitet. Also deswegen gibt es mittlerweile RDMA over Converged Ethernet. Das ist im Prinzip Remote Direct Memory Access über speziell präpariertes Ethernet. Speziell präpariert heißt, dass es lossless sein muss. Das heißt, Paketverluste sind etwas, was man definitiv nicht haben möchte bei RDMA. Die will man natürlich eigentlich nie haben, aber bei RDMA ist es ein besonders großes Problem. Wir wollen ja nicht, dass irgendwelche Frames verloren gehen, ne? Oder dass sie zu spät kommen. Und für Lossless Ethernet und alles, was ich hier so ein bisschen erzähle, könnt ihr euch hinterher bei dem Booth auch so ein bisschen anschauen und mit uns so ein bisschen fachsimpeln über die Technik, die so dahinter steckt, hier so ein bisschen Microtik-Router angucken oder so Fast Ethernet-Kabel, kann man sich da alles schön angucken. Das ist wunderbar verkabelt, das ist wirklich sehr hübsch. Weil eben RDMA oder RSCE keinen Paketverlust eben akzeptiert und das sowieso bei Live-Video ganz schlecht wäre, wenn Frames irgendwie zu spät kommen, will man natürlich nicht, dass das flackert. Gibt es spezielle Technologien wie Priority Flow Control, die eben den Nachbarhops mitteilen, dass es zu schnell geht, ne, sozusagen, dass ne, man irgendwie langsamer machen muss. Ne. Und das ist wiederum die Explicit Congestion Notification, die sagt, es kommt zu Congestion, das wird zu voll, bitte nicht so schnell machen. Und das sind Systeme, die man einsetzt, um zu verhindern, dass man reparieren muss, wie das normalerweise bei Ethernet der Fall wäre, mit einem Retransmit, sondern man versucht von vornherein zu vermeiden, dass eben Daten verloren gehen und retransmittet werden müssen. Ihr seht, wenn ich das erzähle, das ist nicht so ganz trivial und auch einer der Gründe, warum das Erarbeiten von so einem Showcase, wie wir das gemacht haben und bei unserem Booth war, durchaus eine technische Herausforderung ist und im Broadcasting-Scale, wenn man wirklich von sehr, sehr vielen Servern spricht, ist es wirklich nicht ganz einfach. Wenn man so normalerweise mit Nicht-Broadcasting-Szenarien zu tun hat, die außerhalb vom High-Performance-Computing ist, dann ist das Hardware, mit dem man normalerweise auch nicht so viel zu tun hat. Also es ist durchaus interessant, sich das auch mal anzuschauen. Genau. Zuletzt noch, wie ist das Ganze denn aus Anwendersicht, wenn man jetzt was schreiben muss, was programmieren muss? So Media Functions sind in der Regel C++-Programme, vielleicht mittlerweile auch Rust, vielleicht teilweise sogar C. Aber im Kern ist es natürlich darunterliegende C-Bibliotheken, die in dem Fall mit LibFabric ein Interface haben, wo ich verschiedene Technologien, die eben RDMA ermöglichen, oder die generell Remote Memory Access erlauben, darunter verwenden kann. Es ist zum Beispiel so, natürlich hat auch hier Amazon Web Services so ein bisschen seinen Finger im Spiel. Man kann das Ganze auch mit Amazon nutzen, mit Amazon Cloud nutzen, über den Elastic Fabric Adapter. Dann gibt es die Verbs-Implementierung für ROCE und InfiniBand. Und es gibt auch den Fallback, dass man alles, was ich gerade erzählt habe, wenn es nicht anders geht, auch über TCP machen kann. Dann ist es natürlich nur sackenlangsam. Aber es geht. Das heißt, aus Entwicklungssicht, und das ist auch eine der Ziele von MXL gewesen, funktioniert das erstaunlich einfach, obwohl die darunterliegenden Technologien durchaus kompliziert sind. Und das ist eine der Leistungen von den Open-Source-Projekten, einerseits LibFabric, ist unabhängig von MXL, aber MXL setzt drauf auf, und MXL selbst. Die haben es möglich gemacht, dass eben verschiedene Anbieter, die ihre Produkte darauf aufsetzen lassen wollen, das auch gut tun können. So, und dann würde ich jetzt wieder zurückgeben an den Patrick, der euch jetzt noch so ein bisschen dazu erzählt, was man daraus alles machen kann.
Ja, prima. Genau, ein bisschen mal wieder weg von den technischen Details zu den Anwendungsfällen. Du hast es ja gerade schon angerissen. Wo ist das überhaupt lauffähig heute schon? Wo kann man das heutzutage nutzen? Auf der Amazon Cloud haben wir das halt schon auch erprobt. Gibt auch halt bei den anderen Hyperscalern die Möglichkeit, das zu nutzen. Natürlich ist aber halt für viele Broadcasters auch interessant, das On-Premise zu machen. Ja, die haben teilweise sehr kritische Infrastruktur und wollen halt da auch nicht auf die Public Cloud ausweichen. Können wir euch auch nochmal eine Story erzählen, warum das halt eventuell eine schwierige Geschichte ist. Aber deswegen haben wir es halt auch On-Premise aufgebaut, dass man halt eben das lokal im RZ machen kann. Und wir haben halt auch Sovereign-Implementierungen, zum Beispiel halt eben bei Stackit, wo wir es halt auch schon getestet haben. Allerdings die TCP-Variante, die du erwähnt hast. Damit das Ganze jetzt vielleicht nochmal, du hast gesagt, wie es halt funktioniert, dass halt Media Functions oder diese Sachen halt untereinander über das Netzwerk halt miteinander zusammenarbeiten können. Ich glaube, der Grund ist halt klar, wenn ich jetzt halt immer so eine Videoverarbeitung mache und irgendwie aus 8 Kamerabildern halt eins machen möchte, dann ist das halt sehr CPU-intensiv. Man könnte natürlich im Idealfall alles auf eine Maschine machen, aber dann habe ich halt wieder auch einen Single Point of Failure. Deswegen will man es ja halt irgendwie verteilen und da bringt natürlich auch Kubernetes ja viele Sachen mit, um halt so Redundanz- oder Replikationsszenarien halt schon irgendwie sehr cool umzusetzen. Das kriegt man ja geschenkt, in Anführungsstrichen. Und jetzt ist halt dieses Problem, wie schaffe ich das denn halt, diese Synchronisation zu machen zwischen den einzelnen Servern, die ich dann in der Cloud oder on-prem halt habe. Und da haben wir uns halt eine Lösung entwickelt, hauptsächlich der Daniel an der Stelle, als mit dem Thema MXL K8S. In dem Punkt, dass wir halt einfach überlegt haben, also man kann natürlich halt in dem Netzwerk auch halt M-to-M halt schicken, ne? An jede Maschine kriegt jedes Videosignal. Das führt natürlich sehr schnell zu Congestion, wie man sich vorstellen kann. Das heißt, wir wollen es eigentlich nur da haben, wo wir es auch brauchen. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel halt eben einen Writer-Node und einen Reader-Node und hier haben wir dann halt einen Producer-Pod und einen Consumer-Pod, der halt eben jeweils entsprechend die Daten schreibt bzw. halt lesen möchte. Und das Ganze in den Shared Memory auf dem jeweiligen Node, wie der Alex es gerade erklärt hat. Und der Punkt ist natürlich, dass ich dann einfach hingehen kann und sage, also einfach in Anführungsstrichen, zu schauen halt, was materialisieren sich denn für Flows, also das sind ja Files, das heißt, ich kann ja das Verzeichnis sozusagen beobachten und kann dann halt eben registrieren, ach, da wird ein MXL-Flow geschrieben, kann das halt eben in der Kubernetes-Control-Plane halt auch idealerweise dann direkt registrieren, welche Flows gibt es denn auf welchen Knoten oder welche werden geschrieben auf welchen Knoten und sobald dann halt ein Consumer-Pod startet, halt diesen Flow zu lesen, dann kann man das halt eben auch erkennen und die Replikation starten. Das Erkennen haben wir aktuell umgesetzt, dass wir halt eben einen im ld-preload-Command halt den File-Read sozusagen intercepten, um an der Stelle dann halt die Replikation anzustoßen. Das wird dann jetzt halt auch in das libmxl halt als Function-Call umgesetzt, weil das halt mit diesem ld-preload ein bisschen hacky ist, aber es funktioniert eigentlich in sehr vielen Fällen, aber das wäre natürlich halt eben sauberer, das so umzusetzen. Naja, also nach dem Read kann ich halt eben in der Registry gucken, gibt es irgendwo einen Knoten, wo dieser Flow geschrieben wird und dann, ah ja, da ist er, dann kann ich halt eben die Replikation halt über das RDMA halt anstoßen, dass halt eben dann die beiden Speicherbereiche sozusagen synchronisiert werden und dann kann ich halt eben anfangen zu lesen und habe das dann halt eben die Daten an dem Knoten, an dem ich sie brauche. Das ist halt die einfache Erklärung davon. Gibt natürlich noch viel mehr, um so ein Lifecycle halt sauber umzusetzen. Das Projekt haben wir auch als Open-Source-Projekt wie libmxl public gesetzt und ist halt eben verfügbar auf GitHub unter Apache 2 Lizenz und findet auch in der gesamten Community einen ganz guten Anklang. Haben einige Branchengrößen implementiert. Intel, Nvidia. Kennt man, glaube ich. Kommen wir ein bisschen zu einem Punkt, wo wir die mal auch etwas zeigen. Jetzt haben wir ja sehr viel Slideware gemacht. Wir schauen mal ein bisschen rein. Wir haben ja halt hinten an unserer Booth das Cluster stehen. Foto habt ihr gesehen. Wir haben jetzt hier ein kleines Programm entwickelt, wo wir quasi in die einzelnen Flows sehen können. Wir können halt sehen, auf der einen Seite, wir haben hier 5 Knoten im Cluster, das heißt also, das ist ein Kubernetes-Cluster mit 5 Nodes, die auch tatsächlich Pods dann halt eben starten können. Und wir haben hier halt eine Liste an Flows, die wir hier produzieren, beziehungsweise halt eben die dort geschrieben werden. Also sind dann halt hier teilweise Audio-Flows und Video-Flows, das ist halt immer getrennt. Und wir können hier halt mal reinschauen. Jetzt nehme ich dann mal diesen hier. Können wir halt einfach on the fly drauf schauen, was denn dort halt gezeigt wird. Das ist jetzt mal erstmal recht einfach, weil es ein Testsignal ist, benutzt man aber natürlich halt hin und wieder. Aber wir haben auch freundlicherweise vom VOG die Videosignale zur Verfügung gestellt bekommen und können hier halt zum Beispiel okay, kriege gerade Regieanweisungen. Den hier. Okay. Hier haben wir jetzt halt eben aus den einzelnen Hörsälen halt an nicht 2110, weil wir haben ja gesagt, wir haben halt quasi SDI, die SRT-Signale, die wir jetzt hier in den Multiviewer reinbringen, um sozusagen, was wir vorhin ja erklärt haben, halt die einzelnen Bilder in kleinere Ansichten reinzubringen, dass ich halt hier eine Übersicht habe. Jetzt hier gerade umgesprungen, dass wir halt auch vorne unsere Kamera an der Booth halt eben sehen können. Wir haben aber auch andere Videofunktionen. Hier ist zum Beispiel ein Denoising drin, wo wir halt ein Bildsignal, also in einer klassischen Verarbeitung, einfach halt eben entrauschen können. Da gibt's, haben wir von einem Hersteller eine Funktion, die halt über die GPU sogar geht, um halt eben das, einen Entrauschungsalgorithmus drüber laufen zu lassen und dann halt eben entsprechend das Bild wieder auszugeben in so einem Splitscreen als Vorher-Nachher-Variante. Das ist quasi also MXL-Technologie live. Die Daten kommen halt auf einzelnen Flows an, auf einzelnen Nodes an. Wir können das hier zum Beispiel dann im Detail sehen. Ein schlechtes Beispiel, ne? Ist auf demselben. Genau, hier sehen wir es. Genau, es sind die Locations. Genau, Origin ist hier jetzt halt quasi der Node 2 und hier auf Node 3 ist es halt eben, wird es halt gelesen. Ja, das die Probe auf Example sozusagen. Und damit wir das halt auch dynamisch machen können, haben wir das Ganze halt auch mit einem, man kann sich halt vorstellen, man hat jetzt als Medienunternehmen halt ja die einzelnen Produktionen, das ist ja schön und gut. Jetzt will ich aber halt irgendwie am Wochenende meine Shows produzieren, irgendwie, sag ich mal, die ZDF-Heute-Show oder sowas halt. Die wird dann ja halt immer freitags halt live to tape aufgezeichnet und dann brauche ich halt eben zu der Zeit eben am Freitag halt meine Media Functions. Und wenn ich jetzt hier mal eine Media Function deploy, kann ich mir jetzt hier zum Beispiel man sieht schon, haben unterschiedlichste Funktionen. Ich nehme hier mal das TX Darwin Produkt und lasse mir hier einen Job erzeugen, den ich auf dem On-Prem Cluster deploye. Man könnte es jetzt halt auf der Kubernetes Konsole sehen, wie es dann gleich quasi instanziert wird. Ich muss hier noch ein paar Job Confirmations machen und lasse es dann mal manuell starten. Und jetzt wird halt so eine Media Function halt eben im Kubernetes Cluster deployed. Das würde ich natürlich normalerweise dann halt eben schedulen und es ist dann auch nicht nur eine Media Function, sondern halt mehrere. Und was wir jetzt hier sehen, ist halt Kubernetes macht seine Magic und fährt halt einen Pod hoch. Es wird eine URL registriert, es wird ein IAM Provider registriert, sodass ich halt auch in meiner Broadcasting Welt mich halt auch mit meinem Single Sign-On anmelden kann. Und ja, das kann natürlich jetzt einen Moment dauern. Dann ist halt diese Media Function halt eben available und ich kann mich einloggen und kann dann halt eben quasi auf die MXL-Themen halt zugreifen und kann dann halt, ja, normalerweise würde ich halt in so einer Show eine Rehearsal machen. Man macht dann Mikrofon-Check, wie wir hier vom Vortrag gemacht haben, einmal einen Bild-Check und das alles durchprüfen, um dann halt immer dahin zu kommen, dass man dann sagt, okay, wir sind ready, wir können aufzeichnen und dann geht die Show halt los, bis sie halt vorbei ist. Und dann kann man halt nachher das Ganze in dem Cluster wieder runterfahren. Der große Vorteil ist natürlich dann, dass ich da halt sagen kann, ich habe halt irgendwie gewisse On-Prem-Compute oder in der Cloud halt eben nur das, was ich halt wirklich brauche, Pay-as-you-use, und kann es halt danach dann halt wieder runterfahren und wegtun. Wenn ich es natürlich On-Prem habe, dann kann ich es halt Multi-Use machen. Heute die Produktion, morgen die. Und ich muss nicht halt alles quasi in den Studios halt hin und her bringen. Klar, Kameras und so weiter, das verbleibt natürlich. So, jetzt hoffe ich mal, prima. Jetzt habe ich hier die Funktion hochgeladen. Ich bin schon eingeloggt über das Single Sign-On. Was man jetzt hier halt eben sehen kann, ist, dass hier eine ganz einfache Reader-Funktion ist und eine Writer-Funktion ist. Man sieht halt eben hier schon, dass die Datenübertragung halt läuft mit knapp 600 Megabyte pro Sekunde, Megabit an der Stelle. Und hier müsste dann auch der Writer sein. Ich gucke gerade mal nach. Wir sehen halt hier die Konfiguration, was Alex uns vorhin auch erklärt hat, einmal einen Domain-Path und halt eben eine Flow-ID. Und hier kann ich dann halt den Flow auch finden und in die Preview gehen und kann dann das halt sehen. Das ist jetzt ein relativ einfaches Beispiel, weil quasi halt nur das eine Signal genommen wird und wieder geschrieben wird. Ich hoffe, dass es geschrieben wird. Aber das so zumindest die Idee. Und ich kann in so einer Media Function hier zum Beispiel hingehen und kann halt hier weitere dieser Verarbeitungsknoten halt hinzufügen, kann jetzt hier noch bestimmte Sachen machen, das Bild skalieren. Zum Beispiel, ich habe jetzt vielleicht von einer Kamera ein UHD-Signal, aber ich will das eigentlich in HD, dann mache ich das halt eben ein Downscaling und solche Sachen. Das sind dann halt eben so Punkte, die dieses Produkt an der Stelle, was wir jetzt hier haben von TechX, das TX Darwin, halt eben anbieten kann. Bei dem nächsten Produkt ist es dann halt zum Beispiel das Denoising oder sowas, die kann ich dann halt auch in Reihe schalten, dass die dann halt auch von den MXL-Flows lesen und schreiben können. Und so habe ich das halt alles wirklich softwarebasiert in meinem Kubernetes-Cluster und die Daten fließen von A nach B über die Netzwerktechnologien, wie erklärt. Prima. Mit Blick auf die Zeit auch kommen wir zu der Zusammenfassung. Der Trend im Broadcasting geht halt ganz klar von spezialisierter Hardware zu Software-Defined Productions. Ja, der Spruch, den wir da halt eben hören, ist Produce more with less. Also Broadcasting ist teuer, man möchte die Kosten runterbringen. Kennen wir ja auch alle als GEZ-Zahler, haben wir gar nichts gegen. Produce more ist natürlich halt der Anwendungsfall, die müssen halt mehr produzieren, mehr Kanäle. Ne? Dann müssen die Sendungen halt auch mit da dann auf, vom normalen Programm auch über Twitch oder YouTube oder sonst irgendwas übertragen werden. Es ist alles viel schneller, man braucht diese schnelleren Workflows. Die Dynamic Media Facility gibt den Rahmen dafür, dass es halt eine Architektur, eine Referenzarchitektur gibt, wie man sowas eben technisch umsetzen kann, um eine gewisse Einheitlichkeit auch über die Hersteller zu haben. Und der Media Exchange Layer ist sozusagen halt eben das fehlende Puzzlestück, um halt die latenzfreie Übertragung zwischen verschiedenen, also typischen IT-Systemen halt zu übertragen, zu ermöglichen. Ja, man braucht halt so ein bisschen schnelle Netzwerktechnologie, aber ansonsten ist es eigentlich ganz einfach. Dann an der Stelle vielen Dank. Besucht uns gerne in der Ausstellung, da können wir auch gerne nochmal im Detail etwas mehr zeigen. Ansonsten haben wir natürlich jetzt die Zeit auch für Fragen. Danke. Keine Fragen offen geblieben.
Dahin. Doch Fragen, ja.
Über welche Distanzen funktioniert das denn unter anderem mit dem RDMA?
Also wir haben normale Distanzen, die in einem Rechenzentrum halt vorherrschen. Ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Kabellängen dann für Fiber Channel, wo Fiber Channel geht eigentlich halt relativ weit. Es gibt natürlich ein Problem, wenn wir halt so überregional das denken, gerade halt irgendwie bei in der Cloud, halt auch bei Multi-Availability-Zones oder ich habe halt eben verschiedenste Standorte. Da ist die Technologie. Also man könnte es ja auch technisch lösen. Also ich kann halt natürlich ja auch halt irgendwie 800 Gigabit zwischen zwei Standorten vernetzen. Das ist natürlich sehr kostenintensiv. Und bei solchen Sachen wie RDMA, dann wirklich, wenn man auch so InfiniBand oder sowas macht, dann ist es natürlich halt einfach eher unsinnig. Und da würde man dann halt aktuell eher den Weg gehen, dass man dort halt irgendwie mit SRT oder anderen Protokollen, ZigSy oder halt auch 2110 über JPEG-XS dann ein bisschen komprimiert, um die Datenrate etwas runterzubekommen, arbeiten würde, um so redundante Flows halt hinzubekommen. Danke.
Sonst noch Fragen? Dann hätte ich noch eine, irgendwie völlig esoterisch vielleicht. Was ist denn da mit Barrierefreiheit? Bei der Bedienung von dem Zeug.
Okay. Ist natürlich eine spannende Frage, die uns auch umtreibt. Was passiert eigentlich mit diesen ganzen Hardware-Konsolen, die ich da habe? Man kann natürlich halt eben so eine Media-Function für so einen Bildmischer halt auch über dann klassische User-Interfaces, also Graphical User-Interfaces am Computer bedienen. Ja, vielleicht dann noch mit Touch oder so, dass ich zumindest meine Knöpfe habe. Aber eigentlich ist auch halt auch für die Ergonomie das ja halt viel interessanter, wenn ich eigentlich meine ganzen Konsolen vor mir habe. Weil man kann sich halt vorstellen, so eine Live-Produktion halt irgendwie durch den Browser, durch irgendwelche Tabs oder sowas durchzuklicken oder mit einem riesen Bildschirm zu der richtigen Stelle zu scrollen, ist dann vielleicht auch halt einfach irgendwie nicht das Passende. Und da gehen wir schon davon aus, dass diese Hardware als Bedienelement halt durchaus weiter eine Rolle spielen wird. Das sieht man jetzt bei den ersten Media Functions, wo es komplett so wirklich so Online-Produktionen gibt, dass dann halt zum Beispiel viel mit Stream Decks gearbeitet wird, um halt eben Shortcuts zum Schalten zu haben. Und es gibt halt auch natürlich Produkte, die halt eigentlich zwar halt eine spezielle Bedieneinheit sind, die aber trotzdem halt eigentlich ein Standard-Computersystem im Hintergrund haben. Das ist dann meistens auf Windows, deswegen ist es ein bisschen schwer, das halt dann in die Containerwelt und Kubernetes zu übertragen. Das ist sicherlich nochmal der Weg, den die ganzen Hersteller halt gehen müssen, aus unserer Sicht zumindest. Aber da hat man halt eben weiterhin diese Konsolen, wie man sie jetzt hat. Im Punkto Barrierefreiheit im Speziellen, wie das dann halt mit der Bedienung ist, ist dann halt, sag ich mal, haben wir keine spezielleren Lösungen, außer das, was es halt eben in dieser Welt halt bereits gibt. Aber für die Übertragungstechnologie ist das ja eigentlich eine andere Rolle, ist dann halt ein Layer 8-Thema sozusagen.
Man muss dazu vielleicht auch noch sagen, dass man sich immer in den Kopf behalten muss, das sind Konzepte und Technologien, die erarbeitet werden, um darauf dann letztendlich Produkte aufzusetzen. Also nur weil wir euch eben jetzt eine visuelle Demo gezeigt haben, heißt das nicht, dass das jetzt sozusagen das Einzige wäre, was man mit MXL einsetzen könnte. Ne? Also letztendlich ist es das eine Frage, die man berechtigterweise den Sonys, Riedels, was weiß ich, also den Firmen stellen müsste, die Software bereitstellen, die jetzt schon am Markt ist. Und wie barrierefrei die ist, sei jetzt mal dahingestellt. Also gerade bei diesen Pulten ist es natürlich schon besser, als wenn man nur mit Browsern arbeitet, bei denen das mit Screenreader und so weiter nicht so leicht ist. Ne? Aber, ja.
Okay.
Weitere Fragen?
Wenn nicht, dann nicht. Ne?
Dann nicht. Dann seid ihr herzlich eingeladen.
Mehr Zeit für den Standbesuch.
Ne? Genau.
Genau.
Und die Mittagspause.
Aber erst den Standbesuch.
Erst den Standbesuch, genau. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Danke.